Wir haben schon gestern Abend die Weihnachtsgeschichte nach Lukas 2 gehört, haben von der Freude der Hirten gesprochen, worin die begründet ist. Ich möchte heute Morgen eine andere Stelle aus Lukas 2, aus der Weihnachtsgeschichte herausgreifen und lese noch einmal die Botschaft des Engels auf dem Hirtenfeld, Vers 10 und Vers 11. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist, und jetzt kommt das Thema der Predigt, Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Herr, mach uns dein Amt und deine Herrschaft ganz groß. Amen. Mir macht das immer Spaß, liebe Gemeinde, wie Kinder lesen lernen. Ich habe das ja bei meinen ausgiebig beobachten können. Und jetzt ist meine kleine Hanna gerade noch dabei, die letzten Worte lesen zu lernen. Da gehen dann die kleinen Finger über die Zeilen hinweg und bleiben so lange stehen, bis man das Wort entziffert hat. Und das geht jetzt gut und der geht auch gut und Roller und Auto und Otto kann sie auch schon lesen. Aber bei anderen Worten, da bleibt dann der Finger hängen und das geht noch nicht so richtig. Ich sehe die Not im Verständnis des Evangeliums heute nicht in unserer Zeit. Wie immer wieder behauptet wird, dass das heute so schwierig ist, weil die Zeit und die Menschen das Evangelium entwerten. Ich sehe die viel größere Not darin, dass wir Christen so schlecht lesen können und dass wir die biblischen Begriffe entleeren, weil wir so schnell darüber hinweglesen. Und weil wir dann tatsächlich der Mode der Zeit folgen und alles so geschwind eben umdeuten und irgendwie sinnbildlich verstehen und irgendwie das Ganze nur so nehmen, wie es eben in unseren Kopf hineinpasst, und wir haben gar keine Zeit, dieses Wort so zu verstehen, wie Gott es uns erklären will. Das war für die Hirten sicher eine Hilfe, dass in dieser Nacht dieser große Lichtglanz das unterstrichen hat, dass Gott jetzt redet, dass das kein Menschenwort ist, dass das nicht bloß irgendein Gesprächsbeitrag war, sondern Gottes Proklamation, Christus der Herr. Man redet ja heute viel mit modernen Begriffen, um das Verstehen der Menschen ein wenig zu erleichtern, und das hat auch längst in christliche Gruppen und Kreise Eingang gefunden. Wenn man vom Informationsdefizit und vom Kommunikationsmangel spricht und wenn man versucht, mit Feedback das Verstehen zu verbessern, das sind lauter moderne Worte, die man hat und die das Verstehen an dieser Stelle nicht verbessern. Denn das Verstehen kommt hier allein davon her, dass ein Mensch wieder offen wird. Und das wollen wir heute Morgen für uns erbitten, dass wir wieder offen werden für das, was uns heute Morgen Gott der Herr zu sagen hat. Christus der Herr, das war dieses Wort, das diesen Hirten in dieser Nacht zugerufen wurde, über diesem Kind in der Krippe. Und dieses Wort Christus der Herr wurde zum Kennzeichen der Christen selbst. Das war ihre Parole, an der sie sich gegenseitig erkannten. Es ist ja immer eine Frage, wer ist eigentlich Christ? Wer die Lieder mitsingen kann? Oder ist der Christ, der ein makelloses Leben führt? Dann wäre ich kein Christ. Und dann haben die ersten Christen gesagt, der ist ein Christ, der das aus Überzeugung nachsprechen kann. Jesus ist der Christus und der Herr. Und der Apostel Paulus sagte, es kann gar keinen Menschen geben, der diesen Satz ausspricht, aus Überzeugung, wenn das nicht der Heilige Geist in ihm wirkt. Das ist ein Zeichen des neuen Lebens in ihm. Und das macht uns auch heute wieder Not, wo wir das Evangelium von Jesus umdeuten in eine rein menschliche Religion. Darum geht es. Das ist das Kennzeichen der Christen. Jesus, der Christus, der Sohn Gottes, der Herr. Lassen Sie mich dazu drei Erläuterungen machen, meiner Gewohnheit treu. Er ist der König des neuen Reiches. Dieses Wort Christus hatte in Israel einen ganz bekannten Klang. Das war den Menschen geläufig. Denn dieses Wort Christus ist die griechische Übersetzung des hebräischen Königsnamens Messias. Und mit diesem Wort Christus bezeichnete man ganz besonders den kommenden König, den erwarteten König. Das ging zurück auf den alten Brauch, den Samuel bei dem ersten König Israels und beim zweiten anwandte, diese Salbung, indem er ein Horn nahm, ein kleines Gefäß, in dem Öl war, und das hat er über diesem König zerbrochen, über dem, der nachher König werden sollte, zuerst mit Saul damals, als er die Eselinnen suchte mit seinem Knecht. Da blieb Samuel stehen, als sie den Knecht vorausgeschickt hatten, und dann zerbrach er dieses Horn über dem Kopf dieses jungen Mannes und salbte ihn und legte die Hand auf ihn und sagte, du bist der von Gott Gesalbte. So war es nachher im Hause Isais, als David, der Junge, der gerade von der Viehweide hergeholt wurde, gesalbt wurde von Samuel. Und so blieb dieses Wort der Gesalbte, das heißt eigentlich dieses Wort Messias vom Hebräischen her, dann in der griechischen Übersetzung als der Christus, als der Gesalbte Gottes. Es war die große Not mit den Königen Israels. Und das ist das Thema der ganzen Königserzählungen des Alten Testaments, dass diese Könige an ihrer Aufgabe zerbrachen. Das war ja nicht so, dass sie einfach nur hätten ein prunkvolles Leben führen müssen. Es fällt auf, dass der erste König Israels überhaupt kein Schloss hatte, sondern zu Hause auf dem Bauernhof weiter blieb und den Acker bediente. Wenn Gott Könige einsetzte, dann ging es ihm nicht darum, dass sie repräsentierten in dieser Welt. Sie konnten ihrem irdischen Beruf nachgehen. Aber das war der Plan, dass sie in dieser Welt das Königreich Gottes aufrichten, dass sie in dieser Welt, wo Lüge und Betrug und Gemeinheit herrschen, die Willensgrundsätze unseres Gottes durchsetzen. Und das war den Königen wichtig. Und es war die Enttäuschung, dass diese Könige anfällig waren für die Einflüsterungen des Teufels. Und dass diese Könige an ihrem Amt erlegen sind und sie selbst offen wurden für die Verführungen. Und daran ist ein Saul zerbrochen und Samuel wandte sich von ihm ab und der Saul wollte noch seinen Mantel halten und der Mantel zerriss. Und Samuel dreht sich noch einmal um und sagt, so hat Gott von dir das Königtum weggenommen. Er kann ja nicht durch Menschen wirken, die nicht gehorsam sind. Und wir kennen die ganze Not des David, dieses Königs, den Gott wieder ausersehen hat, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu sein. Und dieser David, der wieder an dieser Stelle vor Gott schuldig wird, dass er seinen Willen nicht tut, dass er ungehorsam ist. Und wir kennen ja aus den Psalmen dieses Gebet, das wir nachher als Beichtgebet beim Abendmahl wieder beten. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, gib mir einen neuen, gewissen Geist. Das hat dieser David gebetet, weil er weiß, ich kann doch Gottes Königreich in dieser Welt nur durchsetzen, wenn ich selbst ein Gehorsamer bin. Und er war es nicht. Und dann kam Salomo und wieder war dieses flehentliche Gebet Salomos um dieses gehorsame Herz, als Gott ihm diesen Wunsch freigab in der Nacht vor der Krönung. Da bat er, du wollest deinem Knecht geben ein gehorsames Herz. Ich will einer sein, der deinen Willen tut. Und wir kennen die ganze Tragik dieser ganzen Königsgeschichte, wie das losging bei den Söhnen Davids, wie einer gegen den anderen stand, wie in dieser Familie des David die ganze Bosheit zum Licht kam, wie dort Mord herrscht, wie Revolution herrscht in dieser Familie und wie es nicht dazu kommt, zu dem, was doch erwartet war, dass diese Kinder des David dieses Amt Gottes tragen können, dass sie solche werden, die im Gehorsam zu Gott stehen. Und jetzt wird über diesem Kind in der Krippe ausgerufen, der ist der Messias, der Erwartete, der Statthalter Gottes in dieser Welt, der das Reich des Königs in dieser Welt aufrichtet. Jesus hat überhaupt keinen Königsprunk an den Tag gelegt, aber wir wissen doch aus der Erzählung des Neuen Testaments, wie die Könige aufgeregt wurden, wie dort der Herodes diesen schrecklichen Kindermord in Bethlehem vollziehen lässt, als er nur dieses Stichwort hört, dass ihm ein Gegenspieler erwachsen könnte. Und es ist immer wieder die Frage, die heute gesprochen wird, ob das Evangelium nicht auch in die politischen Bereiche hineinspiele dieser Welt. Liebe Freunde, natürlich spielt Jesus hinein, aber viel weiter als wir denken, nicht indem er schlechte Parteipolitik macht, nicht indem er eine Kanzelverlautbarung verkündigen lässt, das wäre doch zu wenig, sondern Jesus wirkt hinein in die Welt, weil er der wahre König über die ganze Welt ist. Und das fängt an mit seinem Kommen, dass er der Gehorsame Gottes ist, der in dieser Welt das fertig bringt. Jetzt kommt der entscheidende Punkt, dass Menschen aus der Macht, aus dem Machtbereich der Finsternis entrissen werden und zu gehorsamen Söhnen Gottes werden. Dies war Jesu letztes und wichtigstes Ziel. Und damit will er auch in unserem Leben zum Zug kommen, dass er unser Herz und unser Wesen so verwandelt, dass wir Gehorsame Gottes werden. Und so wirkt Gott auch in die Bereiche dieser Welt hinein. Durch gehorsame Menschen wirkt er in die Politik, durch gehorsame Menschen wirkt er in die Wirtschaftsbereiche unserer Welt, durch gehorsame Menschen wirkt er in die Erziehungsgedanken und in die Pädagogik hinein. Durch gehorsame Menschen wirkt er in Forschung und Wissenschaft. Durch gehorsame Menschen wirkt er in Nachbarschaft und Freundschaft und in Familien. Er will ein Königreich aufrichten. Er will König sein und er ist der Messias Gottes in der ganzen großen erwarteten Hoffnung, die er erfüllt. So bringt er dieses neue Reich. Es geht doch nicht darum, dass wir fromme Gedanken haben an Weihnachten, dass wir da sitzen und ein wenig über die Liebe träumen. Es geht darum, dass Jesus König unseres Lebens werden kann. Und es geht darum, dass durch unser Leben und durch unser Wirken ein Stück dieses Königreichs verwirklicht wird. Sie stehen draußen in der Welt mit dieser Aufgabe, das Reich unseres Königs aufzurichten. Und das war die Parole, die dort diese jungen Männer sich vor 120 Jahren gegeben haben, als sie den CVJM in Paris gründeten. Diese Pariser Basis, das Reich ihres Herrn und Meisters unter jungen Menschen auszubreiten. Nicht bloß fromme Sprüche zu erzählen, sondern junge Menschen dahin zu bringen, dass sie den Willen dieses Königs tun und sich an Jesus gebunden wissen. Das Zweite. Das Erste war also, er ist der König des neuen Reiches, er ist der Christus, der König des neuen Reiches. Er ist der Herr über die ganze Welt. Nun kommen wir wieder an den Punkt, der uns schon gestern Abend bewegt hat. Wenn er der Herr ist, wenn Jesus der Herr ist, warum sehen wir denn diese Herrschaft nicht? Dann sagt einer, ach, weißt du, Jesus ist eben unsichtbar und sein Reich ist eben nicht von dieser Welt. Wir sagen, halt, das stimmt so nicht. Jesus hat gesagt, sein Reich sei nicht von dieser Welt, sei nicht in der Machart dieser Welt. Jesus kopiert nicht unsere Demokratien, wenn er sein Reich darstellt. Aber sein Reich ist in dieser Welt, es hat schon angefangen. Und wir sehen sehr viel von diesem Reich. Die Spuren des Herrschaftsamtes Jesu sehen wir. Das geschieht ja in unseren Tagen, wie Menschen frei werden, wie Menschen in Liebe dienen. Das geschieht doch heute, wie Menschen aus der Lüge heraustreten und Menschen der Wahrheit werden. Das geschieht doch heute, dass dieses Reich Jesu ausgebreitet wird. In der Mission sehen wir es und unter uns, in der Diakonie und in der Evangelisation. Jesus hat zu Pilatus gesagt, es wäre ihm ein leichtes, eine Legion von Engel oder Legionen von Engel zu kommandieren und vor uns sichtbar vorüberziehen zu lassen. Ich habe mir das schon oft gewünscht, auch vor den Augen unseres Zweifels. Wenn Jesus uns nur für Sekunden einen Blick freigeben würde in sein machtvolles Reich, das uns umgibt, in der unsichtbaren Welt jetzt, seine dienstbaren Boten, die Macht der Engel. Und er tut das nicht. Und Jesus hat auch in seinem Erdenleben auf alle Macht und Majestät verzichtet. Obwohl er der Herr ist. An ganz wenigen Punkten war es durchgeleuchtet. Es war dort, als er im Sturm dieses Wort sprach, schweig und verstumme. Diese Majestät, als die Jünger sagten, wer ist der? Oder in den Wunderheilungen, bei der Totenauferweckung. Es waren ganz kurze Augenblicke, wo diese Majestät Jesu sichtbar wurde. Und die Evangelisten haben uns diese wichtigen Punkte notiert, damit wir uns dran halten können. Aber im Übrigen hat Jesus das verborgen und er hat sogar es nicht erlaubt, dass man darüber spricht. Er hat gesagt, man solle schweigen über seine Herrschaft und Majestät. Warum denn? Weil Jesus wusste, der Kampf wird an einer wichtigen Stelle geführt. Dort, wo der Teufel die Welt in seiner Hand hat. Es geht ja nicht darum, wie wir Autoritäten begründen, dass einer, der am lautesten schreit, meint, er hätte auch am meisten zu sagen. Jesus begründet seine Autorität. Und nicht jeder, der Armeen, Soldaten marschieren lässt, hat Autorität. In unseren modernen Diktaturen genügt ein moderner Oberfeldwebel, um Diktator zu werden über Militärputsch. Es geht doch nicht um diese Autoritäten unserer Welt. Jesus begründet doch nicht seine Autorität auf diese Weise. Worin begründet er seine Macht? Doch nicht auf Legionen Engel. Er hat seine Macht über die Welt begründet in seinem Dienst in der Liebe, indem er für diese Welt sich zu Tode geblutet hat. Jesus hat diese Welt geliebt. Jesus ist jedem nachgelaufen. Er hat keinen Kranken vor dem Stadttor vergessen. Er hat kein Kind vergessen, obwohl die Jünger sie wegschieben wollten und sagten, für das Kleingemüse hat jetzt Jesus keine Zeit, tut mal weg die Kinder, jetzt kommen Erwachsene her. Jesus hat die Kinder einbegriffen. Jesus hat die Kranken gesehen. Und Jesus hat die Enden der Welt gesehen, an die er seine Jünger als Boten des Evangeliums sandte, weil ihm die ganze Welt wichtig war. Und sein gesamter Erlösungsauftrag umfasste die ganze Welt. In seiner Liebe hat er alle Menschen gesehen. Und wenn Jesus sein Herrschaftsamt als Autorität begründet, dann darin, dass er in der Liebe für alle Menschen geblutet hat. In dieser Welt ist das nicht nur ein Spruch, dass der Teufel alles in der Hand hat, sondern das ist eine Erfahrung, die wir machen in unserem eigenen Leben, wo wir mit guten Vorsätzen etwas Neues begründen wollen. Da sehen wir, wie tief wir hinein gefangen sind in diese Macht der Finsternis. Wir gebrauchen in unserem Bibeltraining gern das Bild für die Macht der Sünde, das sei wie so ein großer Staudamm, wie damals in Langarone, als dieser Staudamm riss, dann stürzten die Fluten sich in dieses Tal und rissen alles mit. Und so war es in der Welt, als die ersten Menschen sündigten. Dann brach dieser Staudamm, hinter dem Gott diese ganze Flut der Verderbensmächte abgetrennt hatte, brach nun über die Welt herein. Und seitdem leiden wir an all diesen Nöten. Und wenn Jesus in dieser Welt seine neue Herrschaft aufrichtet, dann will er diesen Makel wegnehmen, dort wo das ganze Unheil hereingebrochen ist, an der Sünde. Und dafür starb er. Und es kann in ihrem Leben nur dann etwas Neues geschehen, wenn Jesus ihnen die Sünden vergeben hat. Solange sie noch mit unvergebenen Sünden durchs Leben gehen, wird der Teufel immer wieder anknüpfen und wird sagen, du gehörst mir doch, du bist doch der Alte. Erst wenn wir ihm das streitig machen und sagen, dafür ist Jesus gestorben, ich bin frei geworden, nichts, nichts, nichts kann mich mehr anklagen. Da gibt es auch keinen Platz mehr und kein Tor mehr, wo der Teufel einfallen kann. Und deshalb war das Jesus wichtig. Und darin hat er seine Herrschaft begründet, indem er Menschen aus der Macht der Finsternis herausgezogen hat, in der Vergebung, im Freisprechen und sie zu seinen Kindern gemacht hat. Und dann hat das neue Reich beginnen können. Er ist der Herr über die ganze Welt. Ja, das ist heute verborgen. Und die Spötter sehen das nicht und die Zweifler sehen das nicht, weil sie gar nicht merken, wo die Herrschaft Jesu heute anfängt. Fangen Sie doch an diesem konkreten Schritt an, dass Sie sagen, ich möchte mein unheiliges Leben und diese Dinge, die ich immer vertuschen wollte und die mich belasten und die mich niederdrücken, aus längst vergangenen Zeiten, heute vor ihn in sein Licht stelle und dann bei ihm bereinige und dann werde ich frei, ganz frei und dann steht nichts mehr zwischen ihm und mir, dann werde ich frei, so dass er in meinem Leben wirken kann. Nun das dritte und letzte, er spricht anderen Autoritäten das Recht ab. Ich wollte heute predigen über dieses Wort Christus, der Herr. Zuerst, er ist der König eines neuen Reiches und er ist der Herr über die ganze Welt. Und noch das letzte, er spricht anderen Autoritäten jedes Recht ab. Es war ja gerade so im Leben Jesu, dass die anderen Autoritäten triumphiert haben. Was war das für eine Genugtuung, als sie den geschändeten Leichnam hinunterlegten, zuerst vom Kreuz herunterholten und dann irgendwo zur Bestattung freigaben. Und dann kamen die Freunde und legten den Leichnam Jesu in dieses Grab des Josef von Arimathea. Und die Jünger gingen nach Hause und sagten, jetzt ist alles aus. Wir hofften, er sollte Israel erlösen. Und wir hofften, Jesus sei der Herr. Und es war nichts davon da. Am Weihnachtsmorgen waren die Hirten voll Freude. Jesus der Herr. Haben diese Hirten das noch bewusst miterlebt? Wie Jesus seine Majestät verhüllt hat? Wie scheinbar in seinem Leben die Lüge triumphiert hat, standen die Hirten nicht dabei, als an dem Karfreitag die Menge brüllt, weg mit diesem, kreuzigt ihn, das kann doch gar nicht sein, wenn er der Herr ist. Und doch kann das sein. Es kann sein. Wir waren so tief getroffen in dieser Woche, als uns die Nachricht ereilte, dass Dr. Biancato, den wir am 4. Januar zu diesem Vortrag in der Stiftskirche gebeten hatten, mit 39 Jahren an der ostafrikanischen Küste ertrunken ist. Dieser Mann, der so wichtig war für die ganze theologische Entwicklung Afrikas, der einen solchen Weitblick hatte, der so viel Initiativen begonnen hatte und alle sagen, der Mann ist unersetzlich. Warum ist bloß Gott so ein schlechter Geschäftsmann? Warum verbirgt er denn seine Macht so? So ist das Ganze der Herrschaft Jesu auch in unseren Tagen verborgen. Und so viele werden unruhig und sagen, ich sehe nichts von seiner Macht. Ich muss es Ihnen sagen, dass die Macht Jesu am Ostermorgen sichtbar wurde, als er den Tod zur Schau getragen hat und als der Triumph da war. Er ist der Sieger. Und wir leben heute immer wieder von diesen Wundern. Und ich bin überzeugt, dass die Christen Afrikas aus dem ganzen Tiefen getroffen seien über diesen schweren Schlag. Unter Tränen und in der Armut entdecken, dass er doch der Herr ist. Der immer wieder neu seine Macht demonstriert, wo wir keinen Weg mehr wissen. Und dieser Herr, der heute in dieser Welt immer wieder da, wo wir sagen, jetzt ist doch so, dass die Lüge alles wieder besiegt hat und alles verworren ist. Und dann ist er der Herr, der seine Macht durchsetzt. Ich möchte Sie bitten, werden Sie im Glauben an diesen Jesus ruhig, ganz ruhig. Wenn nur Sie diese Macht Jesu festhalten, wenn Sie nur von seiner Herrschaft wissen und ihm trauen, er ist der Sieger. Er spricht allen anderen Autoritäten das Recht ab. Da stand dieser Pilatus vor Jesus und lächelt, wer bist du denn? Und Jesus sagt, ich bin ein König. Das muss man einer Gemeinde am Weihnachtsfest sagen, lassen Sie sich doch nicht bluffen von dem Geschrei der Welt, von den Diktaturen heute und von dem Gerede und von Zeitmeinungen. Nur das ist schlimm, wenn eine Gemeinde nichts mehr weiß, dass Jesus der Herr ist. Und dann wissen Sie auch, dass dieses Wort Herr, das hier gebraucht ist, das Wort, genau das Wort ist, das im Alten Testament für den lebendigen Gott steht, Adonai. Und der Herr führte das Volk Israel aus Ägypten. Jesus ist die lebendige Gegenwart unseres Gottes. Er ist der Herr, der göttliche Herr. Da gibt es keine Schattierungen, keinen Unterschied zu dem Herrn, der die Welt geschaffen hat. Zu dem Herrn, der das Volk Israel herausgeführt hat, der sein Volk leitete durch die Wüste. Für die ersten Christen war das eine große Not, als sie für die Altäre geführt wurden und dann von ihnen verlangt wurde, dass sie Weihrauchkörner vor diesem Kaiserbild hineinwerfen und dann sagen sollten, Octavian oder wie er nun hieß, Nero ist Kyrios. Dieses Wort Kyrios, genau das Wort, das hier steht, ist der Herr. Da haben sie gesagt, nein, das kann ich nicht sprechen. Ach, red doch die paar Worte, kann ich nicht. Denn dieser Jesus erlaubt mir nicht, dass ich mich noch vor anderen Autoritäten beuge. Und da ließen sich Tausende von Christen lieber den Löwen vorwerfen und lieber zu Tode steinigen, als dass sie nur einmal sich gebeugt hätten vor anderen Autoritäten. Es kann einem weh werden, wie weit wir weggekommen sind von dem, was Glaubenszeugnis und Glaubensbekenntnis heißt. Und ein Beispiel aus unseren Tagen, als Helmut James, Graf von Moltke, vor dem Volksgerichtshof von Freisler stand und der brüllte, woher nehmen Sie eigentlich Ihre Befehle, vom Jenseits oder von Adolf Hitler? Ein Schwieger, weil die Antwort klar war, dass es einen Punkt gibt, wo man nicht mehr sich beugt. Aber das Beispiel von heute, das haben Sie zu geben in Ihrem Leben. Wo Sie wissen, er ist der Herr, da brauchen Sie doch keine faulen Kompromisse machen. Meinen Sie, da kämen Sie weiter? Oder nicht vielmehr, indem Sie sagen, Jesus, ich traue dir und weiß, dass du mein Leben in der Hand hast und die Dinge in dieser Welt und dein Reich. Ein Leben ohne ihn, ohne den Herrn ist leer, ganz leer. Und das ist die Freude der Weihnachtsbotschaft, dass sie uns Jesus bringt, nicht nur einen netten Menschen, sondern den Herrn, Gott selbst. Ich danke dir, du wahre Sonne, dass mir dein Glanz hat Licht gebracht. Amen.
Wir wollen beten.
Jesus Christus, du unser Herr, wir danken dir, dass deine Herrschaft steht über dieser ganzen Welt und dass du deine Herrschaft angetreten hast und dass alles einmal vor dir sich beugen muss und alles einmal dich anbetet. Herr, vergib uns diese schwere Schuld, dass wir uns immer wieder beugen vor den irdischen Autoritäten mit ihrem äußeren Anspruch, die doch alle vergehen müssen. Und Herr, vergib uns diese Schuld, dass wir uns immer wieder beugen vor der Macht der Finsternis und dir Raum geben in unserem Leben. Du willst unser Leben gestalten und wir dürfen heute schon deine Boten sein und dein Königreich auf dieser Welt ausrichten, bis du wiederkommen wirst. Herr, erhalte uns in Treue und Einfalt bei dir, unter deiner Herrschaft. Und wirke du durch unser Leben Neues. Wirke du Taten der Liebe. Richte du deine Herrschaft mitten unter uns auf und gebrauche auch dazu unsere Gemeinde. Wehre du allen falschen Einflüssen. Wir können uns nicht wehren. Wir können allein auf deine Macht bauen und dir trauen. Wir bitten dich jetzt auch für alle, die ganz besonders angefochten sind und in Zweifeln sind, die fragen, wo du bist. Herr, mach ihnen deine verhüllte Herrschaft groß, dass sie erkennen, du hast an der wichtigsten Stelle deinen Sieg errungen, dass wir heute gewiss sein dürfen, wir sind deine Kinder. Es kann uns nichts mehr von dir trennen, wir sind bei dir. Wir bitten dich für diese friedelose Welt mit all den Gewaltauseinandersetzungen, mit all der Unterdrückung, mit all den Leiden. Lass doch Menschen dein frohmachendes Evangelium verstehen, dass sie dich, den wahren Herrn, erkennen und bei dir Frieden finden. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen um seinen Segen bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.